Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und wir sind in diesem Podcast auf der Suche nach den nächsten Elon Musks, die mit ihren Ideen noch ganz am Anfang sind. Heute hörst du die letzte Folge in diesem Jahr und das ist ein großer Grund zur Freude für mich, weil wir eine ziemlich irre Podcast-Reise hinter uns haben. Falls du ein treuer Hörer bist oder wenn du nur ab und zu mal reinhörst, dann hast du hoffentlich eine ganze Menge Ideen von den möglicherweise nächsten Elons in diesem Jahr gehört. Wir hatten die erste Staffel von Heroes Grow mit drei ganz, ganz tollen Gründern, die offener, als ich im ersten Augenblick gedacht habe, sehr offen über ihre Ups und Downs mit uns gesprochen haben und das über 6 Folgen lang. Wir hatten auch Daniel Metzler von ESA Aerospace, der 70 Millionen Euro eingesammelt hat, um seine Raketen aus München ins Weltall zu schießen. Wir hatten Simon Lorenz von Clara, der 15 Millionen Dollar von Google eingesammelt hat, um Arztpraxen zu digitalisieren. Wir hatten auch Nick Volk von Kite, der jetzt im Oktober nochmal 30 Millionen Dollar nachgeschossen hat und eingesammelt hat, um die Mobilität mit Mietwagen zu verbessern. Und so hatten wir ganz, ganz viele ambitionierte Gründerinnen und Gründer, die ihre Geschichten erzählt haben. Und neben diesen vielen, vielen Gründern haben wir auch den Blick mal links und rechts schweifen lassen, hatten ein Special zur Bundestagswahl mit Interviews mit den größten Parteien und auch einen echten Behördenchef, Arne Schönbohm vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der mir beantwortet hat, was der Bund eigentlich gegen Cyberkriminalität macht. Also es war ein tolles Jahr 2021. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich hoffe, du auch ein bisschen beim Zuhören. Und wir können dieses besondere Jahr 2021 daher natürlich nur mit einer ganz besonderen Folge beenden. Und dafür muss ich ein kleines bisschen ausholen. Der Claim dieses Podcasts ist ja, wer ist der oder die nächste Elon Musk? Und ich bin natürlich nicht der Einzige, der auf der Suche ist nach diesen nächsten Gründerstars, sondern es gibt sogar einen Beruf, der das den ganzen Tag macht, nämlich Venture Capital Investoren. Die hören sich mehr oder weniger den ganzen Tag lang Pitches an, um dann in diejenigen zu investieren, die wirklich Potenzial haben. Wie ist es also, eine Venture Capital Investorin zu sein? Und noch viel spannender, wie startet man eigentlich ein Venture Capital Fund? Also wie gründet man den und zieht den dann hoch? Also, ich glaube, the best of both worlds, weil wir natürlich auch eine Gründerin haben, aber trotzdem mal eine andere Perspektive aufnehmen mit Venture Capital. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass ich in dieser Folge mit einer ganz besonderen Person spreche, wie ich finde, nämlich Eva Valerie Kfrerer, die gerade ihre eigene VC-Company aufbaut, die Morpheus heißt. Deshalb viel Spaß mit diesem Gespräch. Wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person in dieser Woche, dass es den Podcast gibt. Gib mir gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts und schreib mir gerne eine E-Mail an alexander@digitaloptimisten.de, wenn du selber eine Idee hast, wen oder was ich mal interviewen sollte in der Zukunft. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören über das ganze Jahr. Gute Weihnachten oder was immer du feierst. Und wir sprechen uns im neuen Jahr mit 9 Folgen und weiter geht's dann mit der Staffel Hear Us Grow. Viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Eva. Hallo Eva, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
Hi Alex, freue mich dabei zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und Eva, du wurdest vom Handelsblatt zu den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Tech-Szene gewählt. Warst du stolz, als du das gehört hast?
Ich war auf jeden Fall stolz, obwohl ich war im ersten Moment auch einfach überrascht und sicherlich irgendwie geehrt. Aber ich habe das tatsächlich nicht kommen sehen. Am Morgen, als dieses Zeitungspapier rauskam, als das Handelsblatt rauskam, meinte einer meiner Mitarbeiter, Eva, super, Glückwunsch zum Handelsblatt. Und ich war so, wovon redest du? deswegen, ich habe mich natürlich total gefreut, aber vor allem, dass das Thema halt Relevanz hat, was wir bei Morpheus vertreten. Deswegen darüber habe ich mich am meisten gefreut.
Ja, und darüber werden wir gleich ausführlich sprechen, aber es waren ja wirklich ein paar tolle Namen auf der Liste. Verena Pauster, viele andere, Frauen, die echt einen Unterschied machen. Also es war ja, und vor allem in so einer Phase, man kann ja sagen, wo du auch noch relativ am Anfang bist von Morpheus, Aber da gehen wir gleich drauf ein. Lass uns erstmal vielleicht ein bisschen verstehen, wer du bist, ja, und was du so gemacht hast. Und ich glaube, deine LinkedIn-Seite gibt einiges her, wenn auch nicht alles. Und ich habe gesehen, du hast in Paderborn, Wien und Berlin studiert. Und dein Schwerpunkt beim Master in Berlin hört sich sehr fancy an. Was hast du in Berlin studiert?
Ich habe in Berlin Verhaltensökonomie im Schwerpunkt studiert. Das ist kein Studiengang, der so alleine angeboten wird. Das ist unter dem Umbrella von BWL. Aber du legst ja im Master schnell deinen Schwerpunkt und dann ist das eigentlich im Fokus, das, was du tust. Und das war eben bei mir Verhaltensökonomie oder Behavioral Economics.
Verhaltensökonomie, was heißt das? Wie verhalten sich Menschen am Markt oder wie treffen sie Entscheidungen? Was ist das?
Ja, genau. Also Verhaltensökonomie ist quasi die Abgrenzung zur Standardökonomie. Ne? Und die Standardökonomie ist das, was du, Alex, wenn du BWLer bist, ich weiß es nicht. Ja, bist du,
bin
du
nichts? Ja, bin ich.
Und eben die meisten anderen BWLer im Studium lernen, was eigentlich die meisten BWL oder Economics-Bücher beherrscht. Das ist quasi die Annahme von Rationalität, die Annahme, dass der Mensch irgendwie ein Homo economicus ist, die Annahme von Nutzenmaximierung, all diese quasi Annahmen sind standardökonomische Annahmen. Und die Verhaltensökonomie ist quasi die Anpassung dieser ökonomischen Modelle an, ich würde sagen, das tatsächlich menschliche Verhalten. Also ich glaube, es ist keine Überraschung mehr heute. Und deswegen traurig oder nicht traurig, aber ich würde sagen, überarbeitungswürdig, dass das in den Büchern eben so noch drinnen steht, dass Menschen eben nicht Homo economicus ähneln oder durchgehend in ihrem Verhalten ähneln. Ne? Wir treffen Entscheidungen, die sind oft subjektiv. Wir haben verschiedene Biases, also Verzerrungen unserer Wahrnehmung. Und die Frage quasi, wie man diese Irrationalitäten vorhersehbar machen kann und wie die quasi auch in ökonomischen Modellen abgebildet werden können, damit beschäftigt sich die Verhaltensökonomie. Und das Ganze fing unter anderem an, also zwei große Namen sind Kahneman und Tversky, die sagen dir vielleicht was, haben auch einen Nobelpreis für ihre Arbeit bekommen, die quasi festgestellt haben, dass Menschen Wahrscheinlichkeiten anders verstehen oder anders wahrnehmen, als sie auf dem Papier stehen. Ne? Wir nutzen Referenzpunkte, wir mögen oft Outcomes lieber, die sicher sind, als solche, die eine Wahrscheinlichkeit haben oder ein gewisses Risiko haben, auch wenn der Erwartungswert dieser letzteren quasi größer wäre. Und es gibt zig andere Beispiele dafür. Und das sind Themen, mit denen sich Verhaltensökonomie eben auseinandersetzt.
Das ist super spannend. Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. In meiner Promotion habe ich mich damals beschäftigt mit, warum Menschen mehr Geld ausgeben, wenn sie mit Kreditkarten zahlen, als wenn sie Cash bezahlen. Auch das ist nicht rational. Das müsste egal sein, denn der Schmerz ist der Verlust ist der gleiche, aber der wahrgenommene Schmerz ist ein anderer. Und das ist ein ganz, ganz tolles Feld, was du da studiert hast. Trotzdem hat es dich nach diesem Studium in Berlin erstmal, wenn ich das richtig sehe, in die ja vielleicht eher traditionelle deutsche Wirtschaft gezogen mit Seconomy, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du das stehen lässt. Hast du den Schritt dann gemacht?
Coole Frage, damit habe ich nicht gerechnet. Seconomy, das war tatsächlich Retail Media Group. Das ist ein Start-up, wenn man so will, oder ein Corporate Venture, zu der Zeit gewesen, das ganz, ganz früh gegründet wurde. Ich war als Werkstudentin zuerst. Noch während des Studiums ein Bekannter von mir hat das quasi damals mitgegründet. Und ich saß tatsächlich bei denen in den Räumen und habe von dort aus meine Masterarbeit geschrieben, als ich mit dem CTO ins Gespräch kam und mir das Thema angeguckt habe und es natürlich super spannend fand, weil ein zweiter Schwerpunkt von mir neben Verhaltensökonomie war Advanced Information Systems, also im Deutschen eigentlich die Wirtschaftsökonomie. Und so bin ich dort gelandet. Das war kein in dem Sinne bewusster Schritt. Ich würde es aber auch nicht die herkömmliche Industrie nennen, sondern wirklich ein ganz starkes Startup-Umfeld zu der Zeit gewesen. Bin dann da als Datenanalystin noch länger tätig gewesen. Und ja, habe mir das Thema angeguckt, wie wir quasi ja Verhalten mit technischen Modellen oder über Daten abbilden können und im digitalen Umfeld predikten können. Ne? Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute im AdTech auch machen und im Marketing, im Growth-Marketing auch machen wollen. Genau, das ist der Hintergrund.
Ja, ich habe ja schon gedacht, dass du es nicht stehen lässt. Dann habe ich es besser verstanden. Und dann bist du, ja, jetzt hast du natürlich meine Überleitung ein bisschen kaputt gemacht, aber dann bist du in die, wie soll ich das sagen, also full-blown Startup-Branche gegangen, ja, mit deinem Wechsel zu OptioPay. Und da hast du Growth Marketing gemacht. Und ich hatte erst auf Papier nicht ganz den Link gesehen zwischen Data Analytics und Growth Marketing. Aber du hast ja schon angedeutet, dass der durchaus da ist.
Ja, genau. Also zum einen hat Growth Marketing ja auch also sehr viel mit überhaupt Marketing ja grundsätzlich damit zu tun, wie kann ich quasi auch menschliches Verhalten, wie kann ich Entscheidungen eigentlich verstehen, Kaufentscheidungen oft, aber auch Wahrnehmung einer Marke. Ne? Das ist ja viel, also ist ja super angelehnt an das Thema Verhaltensökonomie. Und wie kann ich Daten nutzen, um das besser einschätzen zu können, also Insights zu generieren und aber auch quasi ja Kampagnen zum Beispiel auszuspielen auf eine Art und Weise, die erfolgsversprechender ist. Und das hängt dann, also das hat ja auch viel damit zu tun, was sind meine Persona-Gruppen, mit welchen Audiences beschäftige ich mich, wie kann ich datengetrieben verstehen, wer mein Kunde ist versus normativ, also mich hinzustellen und sagen, ah, ich glaube, mein Lippenstift wird nur von Frauen gekauft. Ja? Deswegen mache ich jetzt meine Marketingstrategie ausgerichtet auf Frauen. Ich meine, das macht heute fast niemand mehr, hoffe ich zumindest. Denke ich aber auch. Und Growth Marketing, ja, ist eigentlich auch Growth Hacking. Ne? Wie kann ich gerade im Social Media Bereich Kampagnen ausspielen, verschiedene Kampagnen testen, verschiedene Wordings, verschiedene Creatives testen. Und das ist, würde ich sagen, eine große Schnittmenge zwischen Daten und Marketing oder Verhaltensökonomie.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich finde, es kann ja eigentlich kaum was Interessanteres geben dann, wie du die beiden Sachen einbringen kannst, oder? Verhaltensökonomie im Sinne von, wie worde ich eine Message oder welche Zielgruppe, wie oft muss ich eine Message an wen richten und so weiter und so fort, zu welcher Zeit, und dass gleichzeitig die Datensicht, denn mit Growth Marketing und Digital Marketing hast du natürlich wahnsinnig viele Daten, die du dann auswerten kannst. Also deshalb macht es schon ziemlich Sinn, auch der Link zu deinem Studium. War deine Zeit bei OptioPay auch der erste Kontakt? Hast du da den ersten Kontakt mit der Venture-Capital-Szene?
Ich würde sagen, der erste intensivere Kontakt, das schon. Ich bin davor schon häufig damit irgendwie in Kontakt gekommen. Ich habe, ja, wie du richtig gesagt hast, hier studiert. Ich habe, das hast du übersprungen. Ich habe mein erstes kleines Unternehmen, ich würde es nicht ganz Startup nennen, aber kleines Unternehmen mitgegründet, als ich noch Studentin war. Das war eine Eventagentur. Und was ich da mit einer guten Freundin gemacht habe, war tatsächlich Startup-Events. Also wir haben zum Schluss dann auch irgendwie IPO-Events von HelloFresh mit organisiert, Get Your Guide-Events organisiert und so weiter und so fort. Und da war ich in diesem, würde ich sagen, der unternehmerischen, den Startup-Kreisen in Berlin doch mehr unterwegs. Und das hängt ja mit den VC-Kreisen ganz eng zusammen. Das heißt, da habe ich schon Berührungspunkte gehabt, aber bei OptioPay sicherlich und bei der Retail Media Group davor aber auch dann intensiver.
Okay, cool. Und sag mal, jetzt lass uns mal überleiten zu Morpheus. Denn und lass uns da mal alle unsere Hörer mal an die Hand nehmen. Sag mir doch mal, eine ganz große Frage kommt jetzt, ja. Wie siehst du den Stand der deutschen Venture Capital Szene heute? Also warum hast du irgendwann gesagt, Mensch, ich muss jetzt vom Startup eher in Richtung VC-Fund gehen. Also was war der Auslöser, was war der Status quo der Szene, wie du ihn beobachtet hast?
Also viele, viele verschiedene Beweggründe, würde ich sagen. Du hast mich jetzt mal eingefragt, wie ich die Industrie heute einschätze und was mich bewegt hat, da reinzugehen. Ne? Ich fange vielleicht mal an, was hat mich bewegt, da reinzugehen? Als Verhaltensökonomin ist für mich Venture Capital natürlich unfassbar spannend. Ne? Du hast eine Industrie, in der große Mengen an Kapital auf eine unfassbar manuelle Art und Weise allokiert werden. Das heißt, eine Industrie, die sehr anfällig für verschiedene menschliche Biases ist und wo Daten leider noch sehr, sehr wenig genutzt werden. Und der Gedanke von Morpheus ist, also was wir eigentlich sind, ist ein Quant-VC-Fonds. Das heißt, was wir machen, ist in dem Bereich von Venture Capital mit Daten, mit Technologie, bessere, akkuratere Entscheidungen, Investmententscheidungen treffen zu wollen und effizientere Prozesse aufzusetzen. Und das waren unter anderem Beweggründe, also quasi diese Faszination dafür, dass eine Industrie, die, ich würde sagen, ja in die Innovationen, in die großen Innovationen investiert, selbst aber extrem wenig Innovation in den letzten Dekaden erfahren hat. Ja, also wir haben viel mit VCs am Anfang gesprochen, wir haben viele verschiedene Interviews auch geführt und es war für mich überraschend, bis hin zu schockierend, wie wenig Daten strukturiert gesammelt werden, auch von historischen Entscheidungen. Es gibt ja auch viele VC-Fonds, die jetzt schon seit Jahren existieren, die auch mehrere Investments im Jahr machen, wo es schon sinnvoll sein kann, Entscheidungen irgendwie zu dokumentieren, ne, und quantifizierbare Metriken quasi zu entwickeln, um Investmententscheidungen zu treffen. Aber wir haben das sehr, sehr selten gesehen, dass das vorliegt. Und parallel dazu, und das ist jetzt auf deine erste oder zweite Frage quasi, wie ich die Industrie heute auch einschätze, ist es ja eine Industrie, die sehr hohe Scheiterraten hat, ne? Also du hast irgendwie, und da gibt es jetzt verschiedene Studien und verschiedene Einschätzungen, aber im Mittel irgendwie 70-90% der VC-Fonds, die quasi dahingehend scheitern, mindest erwartete Returns oder Erwartungen ihrer Investoren zu treffen. Das heißt, die meisten Limited Partners, also Investoren in VC-Fonds, hätten ihr Geld besser in Aktien angelegt als in Venture Capital. Und und das parallel quasi mit dem Mangel an Innovation und der Intensität an manuellen Entscheidungen in dem Bereich, waren Dinge, die uns motiviert haben, Morpheus zu starten, weil wir einfach sehr, sehr viel Potenzial gesehen haben von Anbeginn. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist dann aber auch die Realität der VC-Welt oder auch der Startup-Welt, die ja ist, dass ein sehr homogener Pool an Entscheidern, ne, und das sind oft Männer, viele von denen weiß, jetzt nicht nur in Deutschland, auch in den USA, Investmententscheidungen treffen. Und was ich vorhin gesagt habe, ne, menschliche Entscheidungen, da wo die basierend auf Bauchgefühl zum Beispiel getroffen werden oder basierend auf Intuition, sind wir anfällig für Biases. Und ein Thema ist der Similarity Bias, der eben extrem negative Konsequenzen im VC haben kann und das ja auch irgendwie zeigt. Ne? Wir haben genau oder fast spiegelbildlich so viele Männer im Startup-gefundeten Unternehmen, also Gründerteams, wie VCs es sind. Ja, wir haben parallel dazu oft die Aussage, dass das ein Funnel-Problem sei, finden aber, dass weibliche VCs doppelt so häufig in weibliche Gründerteams investieren. Ja, und das ist jetzt nur eine Ausprägung von Diversität. Wir können jetzt in Universitätsdegrees gehen, wir können in Ethical Backgrounds gehen und so weiter und so fort. Und das sind auch Dinge, die uns quasi bei Morpheus bewegen. Wie können wir quasi talentbasiert Entscheidungen treffen und nicht netzwerk- oder sympathiebasiert? Und wie können wir das mit Technologie machen?
Okay, wow. Ich verstehe die beiden Aspekte, die du sagst. Ja, das eine ist sozusagen, es fehlt an Daten in dem VC-Game. Man nutzt nicht die Daten, die man vielleicht hätte, um gute Entscheidungen treffen zu können, in einem Umfeld, was häufig auch schlechte Outcomes hat, denn nicht jeder VC macht Geld. Und das zweite, was du sagst, ist, du beobachtest einen inhärenten Bias in Entscheidungen, die gewisse Leute mit gewissem Aussehen gewisse Art und Weise bevorzugt. Lass uns doch mal auf den ersten, lass uns doch mal richtig tief reingehen. Wie trifft überhaupt heute ein Venture Capital Fund eine Entscheidung, wen oder welches Startup sie funden? Wie passiert das?
Das ist eine super Frage, Alex, die haben wir uns auch gestellt. Und zwar gar nicht so lange her, von einem halben Jahr, also schon am Anfang haben wir uns diese Frage gestellt, aber mein Team und was wir bei Morpheus machen, ist ja alles sehr von Wissenschaft getrieben. Das heißt, wir probieren, preach what you pray, sagt man, ne? wir probieren das auch wirklich in unsere Entscheidung mit einzubeziehen. Das heißt, bei der Produktentwicklung, bei dem, was wir tun, gucken wir und machen immer Studien, ne? Also ein Department bei Morpheus ist Behavioral Science and Psychology. Und wir haben vor ungefähr einem halben Jahr eine Studie gemacht, eine Umfrage mit vielen verschiedenen VCs, wo wir genau das gefragt haben. Also wie trefft ihr eigentlich Entscheidungen? Und die Antwort ist, frage 10 VCs und du bekommst 15 Entscheidungsfindungen, okay. Mögliche.
Abhängig von den Partnern, ist es einfach People-Driven Business letztlich?
Ja, genau, es ist auf jeden Fall ein People Driven Business, definitiv. Ich glaube, das ist einer der besten Beschreibungen dafür. Und ich würde sagen, es ist nicht nur abhängig jetzt irgendwie vom Level, sondern es ist eben auch abhängig von der Einstellung, vielleicht auch von der Erfahrung eines jeweiligen VCs, ne? Wie, was du ja oft hören wirst, ist, VC-Investoren treffen Entscheidungen basierend auf Bauchgefühl und Intuition. So, jetzt ist Intuition ja etwas sehr Subjektives, was für jeden VC anders sein kann. Und es ist auch so, dass natürlich jetzt anders als irgendwie bei Hedgefunds ein VC nicht irgendwie, weiß ich nicht, 100 Trades am Tag macht. Ich weiß nicht, wie viel Hedgefunds, wie viel die am Tag machen, aber definitiv mehr, sondern irgendwie, sagen wir mal, vielleicht 10 Investments im Jahr. Und wahrscheinlich ist das schon viel. Das heißt, jedes dieser Investments kann natürlich eine ganz andere Natur haben, kann ganz andere Erfahrungswerte irgendwie mit sich bringen für den Investor. Und das heißt, auch der Weg eines jeden Investors kann natürlich sehr verschieden verlaufen sein. Und was wir aber abgefragt haben, sind wirklich so Entscheidungsmetriken, ne? Also zum Beispiel, habt ihr Checkboxen? Messt ihr eure Entscheidung auf eine Art und Weise? Und da gibt es wirklich alles von, ja, wir haben Checkboxen und das, was wir abfragen, ist, hat Unicorn-Potential, ja oder nein? Jetzt ist das natürlich eine wissenschaftlich zumindest wenig aussagekräftige Entscheidungsmetrik. Natürlich muss ein Startup im VC Unicorn-Potential haben, aber wie misst du das? Das wäre ja eigentlich das Spannende. Ne? Bis hin zu, nein, ich gehe ins Restaurant und wenn ich abends im Borchardt, was ja ein Berliner Restaurant der Szene ist, ohne dafür Werbung machen zu wollen, wenn ich abends im Borchardt den Tischnachbarn höre, der sagt, hey, der Deal ist heiß, dann probiere ich da auch noch drauf zu springen. Ne? Das heißt, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen, die alle mehr oder weniger erfolgsversprechend sein können. Definitiv ist Netzwerk ja etwas, was in der Industrie sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Talent außerhalb des Netzwerks. Und eine große Frage wäre ja, wie findet man das und wie schätzt man das auch richtig ein? Mit Entscheidungsmetriken, die zum Beispiel eben nicht nur auf unser aktuelles Netzwerk abgestimmt sind.
Und das ist ein ganz spannender Punkt, denn ich wollte dich auch gerade schon fragen, wie kommt man, also wir haben vielleicht viele Hörer, die vielleicht auch gerade was gründen, ja, die vielleicht noch nicht so die tollsten Connections haben nach Berlin oder die vielleicht, weiß ich nicht, in Reutlingen oder in Bremen, obwohl ich jetzt vielleicht haben die auch Startup-Hubs, aber sicherlich nicht so ausgebaut wie in Berlin oder München oder Köln. Die wollen ja vielleicht auch irgendwie auch mal aufs Radar kommen. Und da sagst du, ja, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte von VCs. Häufig ist es aber so, dass was heiß ist, ja, wer vielleicht Connections hat, der zieht dann vielleicht mehr Investoren Interesse auf sich. Und wenn eine Gründerin oder ein Gründer sagt, vielleicht außerhalb dieser Zentren liegt, dann ist das nicht so einfach. Das heißt, das Problem beginnt ja schon bei der Identifikation möglicher Startups. Und wenn ich was richtig gelesen habe in der Vorbereitung, dann fangt ihr ja genau da an mit Morpheus.
Ja, absolut. Also ich glaube, ein Riesenproblem ist eben das Thema Sichtbarkeit. Das heißt, wie du richtig sagst, es gibt wahrscheinlich, das ist die Hypothese, in verschiedenen Orten unseres Landes oder europaweit oder auf der Welt sehr, sehr spannende Ideen. Und eine Hypothese, die wir bei Morpheus haben, ist, dass unternehmerisches Talent mehr oder weniger oder grundsätzlich gleich verteilt ist, der Zugang zu Kapital aber nicht. Und die Frage quasi, wie finden wir dieses Talent? Und eine Herangehensweise, die traditionelle VCs verfolgen, ist, ja, das Talent muss zu mir kommen. Das heißt, der Wannabe-Founder muss es schaffen, mich als VC auf ihn aufmerksam zu machen. Ich verstehe diese Herangehensweise auch und ich sehe auch den Grund dahinter und ich glaube auch, dass das nicht per se falsch ist, sondern sehr richtig sein kann. Ich finde es aber bedenklich, wenn das der einzige Weg ist oder die einzige Metrik ist, obwohl auch das wieder von der Fund und der Anzahl von Investments abhängt und so weiter und sicherlich auch den Ressourcen der Möglichkeiten, den Möglichkeiten eines VCs. Aber was wir quasi woran wir arbeiten, ist, jedes Startup, jedes Gründerteam, sobald es einen digitalen Fußabdruck hat, wirklich zu identifizieren oder zu sehen, überhaupt mal in unseren Funnel reinzubekommen. Ja? Das heißt, das ist ja das ganze Thema Sourcing. Wie können wir mit Technologie unser Sourcing verbessern? Wie können wir Sichtbarkeit erhöhen, indem wir zum Beispiel ganz klassisch Handelsregister crawlen, indem wir aber auch über Job-Social-Netzwerke, sozusagen LinkedIn und you name it, verstehen, wo Talent ist und wann Talent quasi die Gründerschiene einschlägt. Und wie können wir im ersten Schritt eben erstmal diese Sichtbarkeit auch an Universitäten und so weiter und so fort, was eben alles die verschiedenen Quellen davon dann sind, generieren mit Technologie. Das ist ein Schritt.
Darf ich da ganz kurz drauf springen? Das heißt also, wenn wir jetzt eben das Beispiel hatten im Borchardt, dass dann am Nachbartisch einer sagt, Mensch, ich fand hier gerade das neueste Fintech-Startup, dann ist es vielleicht eher die Harpune, ja? Und ihr sagt, nein, wir nehmen das ganz große Netz und wollen eigentlich alles scannen, was, wenn einer auf LinkedIn seinen Status auf Founder ändert oder wenn eine Gründerin gerade im Handelsregister was angemeldet hat. Und das crawlt ihr alles sozusagen.
Ja, also ich würde noch nicht sagen, dass wir alles crawlen. Vielleicht würde das jetzt ein Mann sagen, weil es gibt ja oft diese Guys are more overconfident than women. Also das tun wir noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du jemals alles crawlen kannst, aber ich würde sagen, wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt und sehen schon einiges. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das, also was ist meine Aufgabe als VC? Ja, meine Aufgabe ist das Kapital, was ich verwalte, mit den größten Return-Möglichkeiten und mit dem größten Return anzulegen, ja. Und eine Art und Weise, das zu tun, ist, indem ich rausgehe und sage, was sind denn meine potenziellen Investment-Opportunities? Und wenn ich die nur im Netzwerk suche, habe ich eine limitiertere Auswahl an Opportunities. Das heißt, ich beschränke mich schon im ersten Schritt. Und wenn ich jetzt aber das Netz auswerfe, um in deinen Worten zu bleiben, dann habe ich ja einen viel größeren Pool an Opportunities, den ich überhaupt erstmal analysieren kann. Das heißt, jetzt aus irgendwie statistischer Sicht habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, mehr Treffer zu landen, als wenn ich in einem kleineren Teich fische. Ja, und ich mag immer gerne dieses Bild, das mir irgendwann mal gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe, irgendwie von der traditionellen VC-Industrie, die irgendwie alle um einen großen Teich sitzen und mit ihren Angeln irgendwie da ein relativ leer gefischtes Gewässer besiedeln und probieren da noch einen größeren Fisch rauszufinden. Und du zoomst dann raus und siehst so von oben, dass da rumherum ganz viele andere Gewässer sind, die noch mit vollstem Fisch versorgt sind und wo aber niemand hingeht. Ja? Und quasi, was wir bei Morpheus machen, ist wirklich zu sagen, wie können wir Talent über diese verschiedenen Kriterien hinweg und breit erstmal identifizieren. Mit der Annahme, dass da ganz, ganz viele Unseen Opportunities sind oder Hidden Champions sind, die wir finden können, um mittelfristig quasi auch bessere Investments machen zu können.
Und sag mal, ist das eine patentierte Software oder also wie habt ihr da proprietary stuff aufgebaut? Also habt ihr ein ganz großes Team von Engineers, die ihr beschäftigt? Ich habe auf eurer Stellenbeschreibung gesehen, dass ihr auch Engineers sucht, deshalb ist die vermeintliche Antwort ja. Aber erzähl doch mal, also ja, wie geht das?
Ja, also wir haben ein Team von Engineers oder von Mathematikern, Statistikern, Physikern. Also das sind ja nicht alles nur Machine Learning Scientists, aber das auch, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Das heißt, die Frage ist ja erstmal, wie baust du Modelle? Ne? Was ich gerade gesagt habe, ist ja das Thema Sourcing und Crawler und so weiter. Das ist ja eine nicht allzu komplexe technische Thematik. Da haben wir natürlich als Morpheus jetzt die sehr, sehr einzigartige Ausgangsposition, dass wir als Technologiefirma von einzelnen Investoren, nicht von VCs, gefundet sind. Das heißt, wir haben erstmal von Startpunkt natürlich irgendwie eine bessere Ausgangssituation oder eine Pole Position, indem wir einfach schon ein Team von Technologen heiern können oder Wissenschaftlern heiern können, die mit uns an diesen Themen arbeiten. Das gibt es natürlich bei vielen oder bei keinem anderen First-Time-Fund in dem Ausmaße. Und das Spannende bei dem, was wir machen, und ich glaube auch, das ist das, was wirklich ein Quant-VC ausmacht, ist, dass du Investmententscheidungen basierend auf mathematischen Modellen triffst, nicht nur, aber auch, also quasi deine Entscheidungsfindung anreicherst mit quantifizierbaren Metriken, mit Wissenschaft, wenn du so willst, oder Mathematik, wenn du so willst. Ne? Im Großen nennen wir es Technologie. Und das ist das, was eigentlich sehr, sehr viel IP oder wo die ganze IP reinfließt. Die fließt nicht in Crawler, die fließt da rein, Startup-Success akkurat zu predikten. Also wir haben mittlerweile fast 2 Jahre R&D-Arbeit geleistet. Wir haben Ende 2019 gestartet mit dem Thema und haben uns in der Zeit intensiv mit dem Thema, was ist Startup-Erfolg, auseinandergesetzt und wie können wir diesen hervorsehen. Wir haben in der Zeit dann Modelle gebaut, die in ersten Simulationen im Mittel 16x Return Rates generiert haben, also 11-mal so gut wie der durchschnittliche VC-Fonds. Das war dann ein Punkt, dass wir damals dann auch HV Capital, damals noch Holzbring Ventures und heute HV Capital, quasi für eine Partnerschaft gewinnen konnten, mit denen dann auch nochmal eng zusammengearbeitet haben, um wirklich zu verstehen, was die Investor-Seite ist, bevor wir jetzt eben unseren eigenen Fonds dann gegründet haben oder dabei sind zu gründen. Und das ist das, wo die IP liegt. Und das, also da kannst du gerne nochmal konkreter Fragen stellen, worauf, was dich dabei interessiert.
Ja, super gerne. Also das war ja schon ganz interessant, weil jetzt machst du ja auch, und das habe ich in einem anderen Interview von dir schon gehört und gelesen, jetzt habt ihr ja ex post, könnt ihr ja sagen, okay, wir hätten eine Reihe von Startups identifiziert, ja, die am Ende verkauft worden sind oder tolle Runden geraced haben, wie auch immer. So, aber das heißt ja, ihr habt ja gewisse Kriterien, gewisse Faktoren, die den Erfolg von Startups mehr beschreiben als andere Faktoren. Welche Faktoren sind das denn am Ende? Also, weil ich stelle mir vor, ihr habt große Datenmengen, ja, und da läuft alles durch, wie durch so eine dicke Wurstfabrik. Und am Ende bleiben dann ein paar Faktoren übrig, die halt dann doch beschreiben, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Was ist denn das?
Genau, also es gibt zum Schluss nicht das eine Profil für perfekten Erfolg. Es gibt nicht diese eine Erfolgs- oder diese eine Secret Source, wo ganz sicher ist, dass genau du auf die Art und Weise dann ein Billion-Dollar-Company baust. Ne? Das wäre auch überhaupt nicht richtig, weil wir diverse Möglichkeiten und diverse Hintergründe von Gründern haben, weil es diverse Probleme gibt, dass es da das eine perfekte Gründerprofil gibt, das wäre ja furchtbar. Ne? Das heißt, das sehen wir auch in den Modellen, die wir haben. Das ist eben da natürlich eine ganz unterschiedliche Art und Weise oder Kombination an Faktoren gibt, die in oder die gemeinschaftlich zu Erfolg führen können. Und was wichtig ist dabei zu beachten, ist, dass wir ja nur historische Daten haben, wenn wir jetzt datenbasierte Modelle bauen. Bedeutet, wir sehen nur die Investmententscheidungen der Vergangenheit. Wir sehen nicht die nicht getroffenen Investmententscheidungen, die potenziell sehr erfolgreich geworden wären. Und dadurch, dass wir nur die Investmententscheidungen der Vergangenheit sehen, die im Gegensatz zu Hedgefonds ja in einer ganz anderen Menge, nämlich in einer viel geringeren Menge auch vorliegen, und alle in dem bestehenden System, also auf eine sehr manuelle Art und Weise getroffen worden und damit Bias eigentlich inhärent in den Daten vorhanden ist, können wir, wenn wir Modelle bauen, um Startup-Erfolg vorherzusehen, entweder nur Modelle bauen, die ähnlich biased sind, also die diesen Bias reproduzieren. Diese Modelle wären dann sehr diskriminierend auf eine Art und Weise. Ne? Die würden sagen, okay, du warst auf Harvard, du bist männlich, ihr seid zu dritt, einer von euch hat einen PhD, whatever, XYZ, deswegen habt ihr eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Und wenn du in Paderborn warst, um bei meinem Beispiel zu bleiben, dann vielleicht nicht, weil historisch gesehen Gründer aus Paderborn, obwohl es da auch einige gibt, nicht den gleichen Erfolg haben, whatever it is. So, das heißt, die Art und Weise, wie man Modelle baut, um diese Thematik anzugehen, ist auf eine sogenannte induktive Art und Weise, also inductive reasoning. Ich weiß gar nicht, ob es induktiv auf Deutsch heißt. Das heißt, was wir machen ist, wir treffen Annahmen, und das sind oft Symmetrieannahmen, die quasi unsere Realität, unsere Gegenwart beschreiben, die zum Beispiel Annahmen sind, die jeder als oder viele Leute als richtig viele Leute als richtig einschätzen würden. Zum Beispiel eine Symmetrieannahme kann sein, die Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreiches Startup zu gründen, ist unabhängig von Geschlecht. So, da würden die wenigsten Leute sagen, nee, das stimmt nicht. Das findest du aber in den Daten so nicht. So, und das heißt, und das ist das, wo eigentlich Mathematik, aber auch Verhaltensökonomie oder Wissenschaft insgesamt in unsere Modelle einfließt, dass wir Modelle bauen, die nicht nur die Vergangenheit in die Vergangenheit gehen, sondern tatsächlich auch die Realität und potenziell die Zukunft, in die wir gehen wollen, abbilden. Und da wird es eigentlich dann spannend. Und ich glaube, deine Frage war ja, was ist, gibt es eine Secret Source? Und da definitiv nein. Ich glaube, zum Schluss gibt es einen Katalog von verschiedenen Faktoren, die eben potenziell dir als Gründer oder eben als VC Erfolg bringen. Sicherlich ist eine dieser Faktoren, habe ich ein Netzwerk in der für mich relevanten Industrie, ja? Oder habe ich Erfahrung, Berufserfahrung in dem, was ich tue? Und das sind alles Dinge, die man sicherlich messen kann.
Okay, jetzt hast du zwei genannt, ja. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, es gibt ja auch in der VC-Szene häufig, oder das ist ja das Ziel, dass wenn 1 von 10 Investments den Fund machen, ja, das heißt, die sind so erfolgreich, dass die so viel Geld einnehmen und dann am Ende auch, da können 9 von 10 failen, am Ende ist es das eine Facebook, das eine Spryker, das eine was auch immer, was dann den Profit bringt, das heißt, was ich mich gefragt habe, und das ist vielleicht eine ganz naive Frage, aber wenn es so binär ist, ja, sagen wir mal, 1 von 10, ganz, ganz wenige schaffen es groß und werden Unicorns und alle anderen scheitern, ist das nicht so ein, also rein von der Modellierung, ist das nicht ein totaler, ja, schwierig zu modellieren, weißt du, weil man ja nur wenige hat, die dann es wirklich dann diesen Fund auch machen. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage, wie du deine oder ja, wie du dein Modell aufbaust. Ne? Die Frage ist ja, was du sagst, ist sicherlich das, was viele in dem Bereich sagen, worauf sich aber auch viele ausruhen. Ja, also ich kann 9-mal einen Fehler machen und ich möchte nur dieses eine Unicorn suchen. Definitiv sollten wir als VCs nach diesem Fund oder Firm Returner, gibt es ja teilweise auch, suchen und verstehen, welches das ist. Und du hast total recht, das sind nicht viele. Das heißt, da Muster zu finden, ist nicht unheimlich einfach, sondern, aber die Frage ist quasi, wenn du anders an das Thema gehst, ne? Das Thema Risikomanagement quasi hat ja immer zwei Ausprägungen. Zum einen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sehr erfolgreiche Startups zu finden, und zum anderen, und das ist etwas, was da schnell unter den Tisch fällt, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, falsche Investments zu machen. So, das ist Risikomanagement. Und wenn du jetzt ein Modell hast, was mit einer, sagen wir mal, 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit weniger falsche Investmententscheidungen trifft, das heißt mehr gute Investmententscheidungen trifft, weil offensichtlich das damit einhergeht, dann reduzierst du schon das Risiko quasi nach unten hin. Ne? Also du wirst da schon besser. Und wenn du, und das ist etwas, was andersherum wieder natürlich sehr, sehr häufig vorliegt. Du hast sehr, sehr viele Failures in der Vergangenheit. Das heißt, wann kann ich Failure richtig predikten? Und kann quasi eine schlechte Entscheidung, eine schlechte Investmententscheidung nicht eingehen mit Hilfe von einer Technologie. Ein Beispiel, wo in der Vergangenheit, wo du tatsächlich Modelle bauen kannst, die oder ein Bias, der in den Daten nicht vorliegt, auch wenn er in den Verhalten vorliegt, ist zum Beispiel Herding, also Herdenverhalten oder rushing into decisions, fear of missing out, ja. Das sind ja Entscheidungen, wo ich als Investor in eine Opportunity springe, weil andere das tun, ja, ohne quasi potenziell oder möglicherweise ohne wirklich geprüft zu haben, ob das ein spannendes Investment ist. Und was ich in den Daten sehe, ist nur, da ist viel Geld reingeflossen, es war aber nicht erfolgreich. Das heißt, ich kann die Wahrscheinlichkeit, ein Herding oder ein aus FOMO getroffenes Investment zu tätigen, reduzieren, indem ich mit datengetriebenen Modellen arbeite, ja. Und dann ist, zusammenfassend, also dann ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, was ist meine Aufgabe als VC? Meine Aufgabe ist, ein gesunden, großen Return. Viele sagen jetzt zum Beispiel im Early Stage mindestens 3x über die Fondslaufzeit zu generieren, aber idealerweise natürlich mehr. Und kann ich das nur, indem ich dieses eine gute Startup-Firm oder Fund-Returner finde? Oder kann ich potenziell alle meine Investments auf eine Art und Weise nach oben hin verbessern, sodass ich insgesamt einen sehr soliden und viel besseren Return generiere, als wenn ich jetzt nur nach diesem einen Unicorn suche. Ne? Also alleine das Mindset ist potenziell ein anderes. Und wir sehen eben in vielen Simulationen, dass der zweite Weg, gerade aber auch, ne, weil unsere Herangehensweise natürlich ist, wir haben viel mehr Informationen auf dem Tisch, viel mehr Opportunities auf dem Tisch. Wir haben eine Technologie, die uns dabei unterstützt, diese Opportunities zu screenen, sodass wir uns gar nicht die, sagen wir mal, 500 oder 1000 Companies angucken müssen, sondern dass wir uns dann nur die Top 300 angucken, manuell, mit der Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen Top 300 auch sehr, sehr gute dabei sind. Ja? Und da hilft natürlich Technologie, auch Venture Capital on Scale zu machen. Und das ist etwas, was auch im traditionellen Modell sehr, sehr schwierig ist. Du bist bedingt durch die Tatsache, dass das eben menschliche Entscheider sind und hast nur bedingt viele Ressourcen und kannst natürlich nur auf eine gewisse Art und Weise deine Zeit allokieren.
Wirklich total interessant, was du sagst. Und das ist, ich verstehe das genau, weil dieses, du sagst ja, man muss vielleicht von dem Paradigma runter, dass man die eine Company oder den einen Gründer oder die eine Gründerin findet, die dann das alles macht, sondern man kann vielleicht das ganze Boot ein bisschen, den Meeresspiegel ein bisschen anheben, ohne diese Volatilität einzugehen. Jetzt hast du aber eben was Interessantes gesagt, denn du hast gesagt, dass am Ende entscheidet auch sowas wie ein Netzwerk in der relevanten Branche. Und du hast auch gesagt, also das war ein Punkt, den ich mir gemerkt habe. Und ist es dann nicht, weil wir hatten eingangs des Gesprächs, haben wir gesagt, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob man in Berlin ist oder in Köln oder in Bremen oder in Pirmasens oder wo auch immer. Aber wenn man am Ende dann doch zum Beispiel in Berlin ist, wo dann auch viele Venture Capital Funds sitzen, ist das nicht so eine self-fulfilling prophecy, dass wenn du dann doch vielleicht, ich sag jetzt mal was ganz Doofes, ja, und bitte korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber wenn ich dann doch zum Beispiel männlich bin und da doch viele Männer oder Jungs oder Jugendliche, männliche Jugendliche, doch eher gründen, doch eher in den Bereich gehen und sich dann auch so dieses Netzwerk ein bisschen stärker entwickelt, eben weil aktuell da mehr sind, und ich noch in einer Großstadt bin, ja, ist das dann so ein Bias, der so zur self-fulfilling prophecy wird?
Genau, also ich glaube, was du natürlich hast, ist, du hast hier in Berlin ein starkes Netzwerk, ja, auch weil das System eben so funktioniert oder im Moment die Entscheidungen noch so getroffen werden, ich bin abends im Restaurant und da spielt mir jemand etwas zu und wenn ich als Gründer nach Berlin komme und derjenige bin, der es schafft, in dieses Netzwerk einzudringen, dann habe ich definitiv höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten im Moment, das ist richtig. Die Frage ist, können wir hier quasi ein systematisches Umdenken generieren oder erreichen über die Zeit hinweg, das wird sicherlich nicht sehr kurzfristig passieren, indem wir herausfinden, dass wenn wir außerhalb dieser Netzwerke suchen und Entscheidungen oder Investitionen außerhalb dieser Netzwerke treffen, mehr Erfolg im Sinne unseres Finanzprodukts haben, als wenn wir nur in unseren ja sehr überfüllten und sehr kompetitiven Netzwerken bleiben. Und unser CTO bringt gerne das Beispiel, dass irgendwie Venture Capital eben kein, oder der Venture Capital Markt kein Equilibrium-System ist, sondern ein komplexes System, wo Verhalten passieren kann, wenn über Zeit hinweg einzelne Akteure quasi dieses Verhalten leben. Also wenn wir jetzt sehen, es gibt da mehr Diversity Funds, es gibt da mehr datengetriebene, es gibt mehr Quant Funds, Quant VCs, die anders investieren als der traditionelle VC und damit erfolgreicher sind. Was dann passieren wird, ist, Verhalten wird sich dem anpassen. Ja? Und deswegen bin ich bei dir, dass wenn die Realität oder das System in dem Sinne sich nicht verändert, dass das auf jeden Fall self-fulfilling prophecy oder zumindest eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit für viele Gründer mit sich bringt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es langfristig die Aufgabe eines VCs ist, auch außerhalb dieser Netzwerke zu suchen und dass uns das auch einfach ja, ganz logisch natürlich irgendwie ein Deal, der nicht so total gehypt ist, ist für uns ja auch günstiger, ne, da reinzukommen. Und die Frage ist ja, was bedeutet denn, wann ist ein Startup erfolgreich? Ja, Netzwerken ist sehr, sehr wichtig und ich würde auch jedem Gründer ans Herz legen, sich da ein Netzwerk aufzubauen und ein Netzwerk zu anderen Gründern aufzubauen. Ein Netz, einfach auch, weil man natürlich Erfahrungen austauschen kann, weil man Feedback bekommen kann, weil man Intros bekommen kann. Das hilft natürlich ungemein. Aber ich glaube eben, dass wir als Investoren und Investorinnen unsere Augen auch außerhalb dessen offen halten sollten. Und wenn wir quasi uns entsprechend mehr so verhalten, und da gibt es ja einige Beispiele. Ich glaube, EQT hat ja, machen ja auch sehr, sehr viel mit Daten und haben auch sehr datengetriebene Modelle und finden dann zum Beispiel in Stuttgart ein Startup einfach basierend auf Traction-Signalen. Ja? Und das ist natürlich im Pre-Seed etwas schwierig, weil es da wenig Traction gibt. Aber gerade im Later-Stage-Bereich, wo sind Firmen gegründet, die vielleicht ein paar Business Angels haben und die auf einmal extrem hohe Traction bekommen? Und wie kann ich das messen? Und dann ist gar nicht mehr die erste Frage, wer ist das Gründerteam und hat das jetzt mich bei einem Skitrip am Wochenende überzeugt oder im Restaurant am Abend, sondern wie gut kommt deren Produkt an? Wie schnell wächst deren Nutzerbase? Wie positiv ist das Feedback von User-Generated Content zum Beispiel? Das kannst du ja alles mit Technologie auch messen, ne? Sentiment-Analysen etc. pp. Und dann quasi außerhalb unseres kleinen Gewässers zu fischen. Und ich glaube, dann kann Bewegung mehr dahin sich auch ausbreiten. Mhm.
Okay, Eva, das heißt, du baust jetzt hier ein Modell, wo du sagst, da kann ich nachhaltiger sagen, dass ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht und kann hoffentlich auch erfolgreichere VCs aufbauen. Jetzt hättest du ja auch die Möglichkeit, diese Software an andere VCs zu vermarkten, aber du entscheidest dich, einen eigenen VC-Fund aufzubauen. Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir tatsächlich oft gestellt bekommen. Und ganz ehrlich, haben wir uns diese Option auch am Anfang durch den Kopf gehen lassen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben dem Gedanken auch im Businessmodell gespielt, wir haben mit vielen VCs auch gesprochen und haben auch ein sehr, sehr großes Interesse an unserer Technologie zurückerhalten und in Gesprächen quasi zurückbekommen. Nachdem wir Presse geschaltet haben, sind ganz viele VCs auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, darf ich mir das mal angucken? Können wir da irgendwie zusammenarbeiten? Und der Grund, warum wir das nicht als ein eigenes Modell nutzen, also quasi Software as a Service, das sind zwei, drei verschiedene Gründe. Erstens, der Markt ist relativ klein. Ja, es gibt nur bedingt viele VCs und von denen gibt es nur relativ wenige, die finanziellen Ressourcen hätten, einen gewissen Preis zu zahlen. So. VCs sind ja immer an ihre Management-Fee gebunden und damit ist quasi die Größe eines VCs ausschlaggebend dafür, wie viel finanzielle Ressourcen dieser VC hat. Und das heißt schon, du musst einen VC von, sagen wir mal zum Beispiel, mindestens 100 Millionen Euro ansprechen, um quasi einen Kunden zu finden, für den der die Preisbereitschaft hätte oder die Willingness to pay für so ein Produkt. Das ist das eine. Das heißt, das finde ich, stehe ich schon als etwas kritisch. Das zweite ist, das vorherrschende Mindset ist, basierend auf den Datenpunkten, die ich jetzt da habe, noch nicht eines, in dem ich denke, dass so eine Software wirklich nachhaltig einen positiven Effekt hat oder richtig genutzt werden kann. Zum Schluss ist Technologie ja immer nur so gut wie der oder diejenige, die sie nutzt. Und wenn ich als Investor jetzt einen AI-Score bekomme, ja, also wir haben ja ein Scoring, das nennt sich der Morph-Score von 0, also 1 bis 100. 100 super erfolgreich, do it, 0, don't do it, super risky, so, ne? Und jetzt kriege ich einen Score, der ist hoch. Und ich treffe das Gründerteam. Und sage, ja, aber der Gründer, der hat die ganze Zeit auf den Boden geguckt, der konnte sich nicht richtig ausdrücken, nee, der schafft das auf gar keinen Fall. Meine Intuition ist total dagegen, ich mache das nicht. Es ist unheimlich schwierig für eine Technologie, die auf solchen Modellen basiert, erfolgreich zu sein in der Verwendung, wenn ein Mindset nicht das Richtige ist, um diese Technologie zu verwenden. Das heißt, nur dann, wenn ich wirklich auch offen dafür bin, zu sagen, hey, ich habe vielleicht einen Bias und ich übersehe vielleicht Opportunities, die spannend sein können und ich gucke mir das dann nochmal an, wenn die hier einen hohen Score haben zum Beispiel, dann kann diese Technologie halt nachhaltig erfolgreich sein. Und da bin ich, also das sehe ich einfach noch als sehr kritisch. Ne? Du hast ja auch eine Selbstselektion von gewissen Charakteren in Venture Capital. Das sind oft overconfident people. Auch der Natur geschuldet, dass VC ein höchst riskantes Umfeld ist, wo Overconfidence einfach hilft, Entscheidungen zu treffen. Ne? Das sind unter anderem Gründe. Und der dritte Grund ist relativ einfach. Wir haben ja schnell gesehen, wie stark unsere Technologie ist, wie gut die, du hast es vorhin gesagt, zum einen Empfehlungen gegeben hat, wo wir jetzt schon sagen können, okay, hätten wir das damals so gemacht, vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, dann hätten wir jetzt schon einige gute Investments selbst quasi treffen können. Sodass wir sagen, hey, warum sollen wir die nicht selbst verwenden? Ne? Also es macht ja total viel Sinn, dieses Modell so aufzuziehen, dass wir sagen, Quant-VC, also ein VC, der mit solchen Modellen arbeitet, wird langfristig überdurchschnittlich erfolgreich sein. Und ich bleibe ja nicht bei diesem einen Investmentfonds. Ne? Ich raise jetzt den ersten und das ist ein Proof-of-Concept-Fund. Und dann in 2 bis 3 Jahren, das sind ja immer so diese Timeframes, raise ich einen zweiten und der ist um einiges größer. Und das Ganze baut ja auf einer Investment-Plattform auf, die skalierbar ist. Ich habe vorhin gesagt, VC im traditionellen Sinne ist nicht skalierbar, aber wenn du es über eine Investment-Plattform aussteuerst, dann, und meine Modelle sind international aufgebaut, dann kann ich morgen in die USA gehen und meine Technologie funktioniert. Ne? Dann kann ich übermorgen in Europa sein und meine Technologie funktioniert und meine Plattform funktioniert. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eben unsere eigenen Fonds zu bauen.
Das verstehe ich. Und dann hat sich ja auch deine Rolle natürlich verändert. Ne? Denn wenn du jetzt, du hast es gesagt, ihr seid gerade dabei, den ersten Fund aufzulegen. Wie verbringst du deinen Tag? Wie viel Vertrieb, wie viel Sales ist es und wie viel entwickelst du auch mit deinem Team euer Kernprodukt, ja, das Quant in dem Quant-VC weiter?
Man sagt ja immer, der CEO sollte an der Firma und nicht in der Firma arbeiten. Das hast du vielleicht schon öfters gehört. Ich würde sagen, ich arbeite definitiv an der Firma, ich arbeite aber auch auf jeden Fall noch in der Firma. Ne? Also sicherlich ganz am Anfang ganz, ganz viel in der Firma gearbeitet, gerade verhaltensökonomischen oder unternehmerischen Teil der Modelle auch angeht. Was ist Startup-Erfolg? Wie können wir das, was sind Variablen, die spannend sein können in dem Bereich? Da habe ich ganz, ganz viel natürlich mit meinem sehr großartigen Team zusammen mitgebaut und war operativ sehr, sehr viel involviert. Jetzt verbringe ich natürlich viel Zeit, mit Investoren zu sprechen. Ich verbringe viel Zeit damit, auch in gewissen relevanten Netzwerken unterwegs zu sein. Ich verbringe aber auch ganz viel Zeit im Moment damit, zum Beispiel unsere Marke aufzubauen. Wenn du jetzt auf unsere Website gehst, steht da ja noch nicht, dass wir investieren. Ja, also da sind wir gerade dabei, das Ganze neu zu rebranden, wenn du so willst, was jetzt auch sehr, sehr zeitnah dann ersichtlich sein wird, quasi die Marke Morpheus VC nach draußen zu tragen und aus unserer Garage heraus dann auch jetzt die ersten Investments zu machen. Und daran arbeite ich im Moment ganz viel. Genau, aber ich bin immer involviert natürlich in gerade der Tech und dem Produkt und der Frage, wie kann ich auch ein Investmentprodukt so konzipieren, dass es für einen VC-Investor in unserem Team maximal einfach ist, eine effiziente, sehr informierte Entscheidung zu treffen. Ja, und das sind ja viele Fragen, die damit einhergehen.
Ich finde das so interessant, was du machst, ehrlich gesagt. Also ich hätte noch 20.000 mehr Fragen. Was mich aber interessiert, mal so die rohen Fakten, ja. Also wie viel willst du denn raisen? Weil ich glaube, wir haben eben darüber gesprochen, über das Geschäftsmodell von VCs. Das ist klassischerweise so, vielleicht auch bei euch, dass es ein 20% Management-Fee gibt und 20% der Profite, die man dann mit Investments macht, die gehen dann auch in die Bücher des VCs. Das heißt, je höher der Fund, den man macht, ja, das Geld, das man einsammelt, desto mehr kann man dann auch, sagen wir mal, die Firma wachsen lassen. Was ist so ungefähr die Fundgröße, die du anstrebst?
Genau, also für den ersten Fonds sind das ungefähr 30 Millionen. Das heißt, das ist ein typischer, ich würde sagen, keine untypische Größe für einen First-Time-Fund. Und dann ist das Ziel aber quasi im zweiten und dritten Fund dann auf höhere Beträge zu gehen. Also das Ganze dann mindestens zu verdreifachen bis vierfachen und dann natürlich mehr Kapital einzusammeln. Und ich glaube, die Herausforderung als First-Time-Fund ist es ja immer, du hast in diesem Fonds noch keinen Track-Record. Ja? Das heißt quasi, warum stichst du jetzt heraus? Ich glaube, Morpheus hat dann natürlich ein sehr einzigartiges Standing. Wir haben, wenn du uns jetzt mit dem anderen oder mit vielen anderen VCs vergleichst, auch First-Time-Funds vergleichst, dann gibt es natürlich Track-Record und es gibt vielleicht irgendwie ein Team, was großartig ist. Und wir haben halt neben dem Team auch eine Technologie, wir haben ein Produkt, das wir entwickelt haben, wir haben eine Marke, die wir schon aufgebaut haben und weiterhin ausbauen, wir haben natürlich auch dieses Netzwerk und ich glaube auch, wir sind anders als Fonds per se. Ich habe mal die Zahlen gehört und nagel mich nicht darauf fest, dass 80-90% der VCs einen Background in Finance oder BWL haben. Unser Team sind ja wirklich Scientists und Entrepreneurs. Ja? Also natürlich haben wir auch VC-Stärke im Team. Aber ich glaube, es ist für mich als Startup war es immer spannend, mit Investoren zu sprechen, die Pains kennen, durch die ich selbst gehe. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die wir mit Morpheus verkörpern wollen. Hey, wir kennen eure Needs und wir kennen eure Pains und wir denken Venture Capital Startup-zentriert, also kundenorientiert zum Schluss, was etwas ist, was ich total vermisse in der Industrie. Und mein Ziel bei Morpheus ist es für dich als Gründer oder Gründerin, das Leben einfacher zu gestalten. Ich will, dass du dich auf dein Startup konzentrieren kannst. Das Fundraising, wie kann ich Kapital in wenigen Tagen allokieren? Ja, also das ist unser Ziel mit Morpheus auch, in wenigen Tagen quasi eine Investmententscheidung treffen zu können. Dich nicht irgendwie in so einer Blackbox intransparent irgendwie wochenlang zappeln zu lassen, zu dir zu sagen, hey, ja, also hast du einen Ankerinvestor und naja, es ist noch zu früh, komm in 5 Monaten nochmal auf mich zurück, sondern zu sagen ja oder nein, jetzt. Ja? Und nein heißt natürlich kein endloses Nein, sondern es kann dann auch sagen, komm nochmal zu uns, wir screenen dich weiter oder wir haben dich weiter in der Pipeline oder in unserem Datenpool. Aber das ist etwas, wo wir uns quasi platzieren und woran wir ganz, ganz viel arbeiten. Wie können wir das ganze Thema auch Post-Investment für Gründer einfacher machen? Wie kann ich Services anbieten, die einem Gründerteam helfen, ihr maximales Potenzial zu erreichen? Ja. Ist es zum Beispiel das Beste, den Investor mit dem Finanzhintergrund in das Board zu setzen? Oder macht es vielleicht Sinn, einen Pool aus Unternehmern in dein Board, daraus jemanden in dein Board zu setzen, weil der vielleicht tatsächlich Advice für dich hat, der dich als Gründer weiterbringt, ja? Und das sind viele Gedanken, die wir quasi verfolgen und Themen, an denen wir arbeiten.
Verstehe ich. Und das muss ich noch dazu sagen, es ist Pre-Seed und Seed-Investments, ne? Denn da genau, weil ihr das große Netz auspackt, habt ihr auch die Möglichkeit, dann vielleicht was zu sehen, was andere nicht sehen. Und selbst wenn es Pre-Seed ist, macht das ja nur Sinn, dass das dann auch Teil eurer Strategie ist.
Ja, richtig. Jetzt bin ich voll abgeschwenkt. Es ist Pre-Seed und Pre-Seed, genau. Ja, im ersten Schritt. Langfristig dann auch andere Stages.
Klasse, Eva. Also ich muss wirklich sagen, ich muss mich beherrschen, weil ich könnte noch wirklich dir viel mehr Fragen stellen. Ich habe noch auf meinem Zettel, wie man überhaupt einen VC gründet. Ja, da weißt du also, wie das wirklich, vielleicht einige von unseren Hörern wissen, wie man eine Firma gründet, wie man ein Startup gründet und wie man erste Kunden bekommt. Aber ein VC nochmal zu gründen, ich wollte auch nochmal, weil du hast es eben angesprochen, wir haben jetzt auf einer Metaebene quasi über Startups gesprochen, ja, und jetzt bist du aber auch in der Branche als Partnerin und Gründerin eines VC-Fonds, die wahnsinnig männerdominiert ist. Das wäre auch nochmal ein spannendes Gesprächsthema, glaube ich, gewesen, ja, ob das auch was ist, Bias, mit dem du vielleicht sogar konfrontiert bist, ja, also auf der eigenen Ebene. Aber lass uns doch jetzt einmal weitergehen zu den Rapid-Fire-Questions. Und die Regeln sind relativ klar. Ich bin da leider nicht so streng, wie ich es eigentlich sollte. Also eigentlich heißen die Rapid Fire, aber wir können die so lang oder so kurz wie möglich beantworten, wie du magst. Bist du bereit?
Ja, ich hoffe, ich bin bereit.
Ja, ich glaube schon, ja. Erste Frage, Eva, welches Buch müssen unsere Hörer lesen?
Welches Buch müssen eure Hörer lesen, deine Hörer lesen. Ich habe viele tolle Bücher gelesen. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat, ist Humankind bei, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Rutger Bergmann.
Ah, ja. Der Davos. Sagt ihr was, ja, das ist der, auf Davos gesagt hat, Texas, Texas, Texas.
Finde ich einen unfassbar großartigen Typen, der wirklich da rausgeht und sich, also das hast du aber viel bei den Anthropologen, die da rausgehen und wirklich quasi sehr direktes Feedback geben und sehr kritisch offen diskutieren. Und ich glaube, das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Digitaloptimisten-Titel deines Podcastes, ne, weil es ja in dem Buch darum geht, ist der Mensch von Grund auf böse oder gut, ne? Und quasi darum, dass viele Geschichten uns irgendwie trainieren wollen, dass der Mensch irgendwie ganz böse ist. Also das ist jetzt super simplifiziert, oh Gott, nagel mich auf gar keinen Fall auf diese Zusammenfassung fest. Aber eben auch, wie quasi Daten, wie Aufzeichnungen, wie wirklich Statistiken und aber auch Verhaltensökonomie und Experiments und so weiter zeigen, dass wir doch eine sehr positive Natur haben und eigentlich uns gegenseitig helfen wollen und eigentlich uns auch als Community gegenseitig unterstützen wollen. Und wenn es morgen vielleicht keine Regierung oder Gesetze mehr geben würde, uns sehr wahrscheinlich nicht gegenseitig aufspießen würden. Und das finde ich eine beruhigende, positive und auch eine sehr schöne, weil eben so wissenschaftlich angegangene Thematik.
Das hört sich wirklich sehr positiv an. Ja, einige kennen ihn vielleicht, ich habe ihn auch zum ersten Mal in Davos gesehen, als er auf diesem Panel war und dann kritisiert hat, warum in Davos über Klimaschutz gesprochen wird, wenn alle im Privatjet dahin fliegen, ja, und dann auch nicht über Unternehmenssteuern gesprochen wird, die in großem Stile nicht gezahlt werden. Und das ist sicherlich ein mutiger Kerl, auf jeden Fall. Nächste Frage. Du baust jetzt einen eigenen VC auf. Aber wenn du ein eigenes Startup gründen würdest, welcher Bereich interessiert dich total?
Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich finde natürlich gerade im Moment, klar, das Thema Klimatech unfassbar spannend. Und tatsächlich war mit ein Grund, warum ich mich für VC entschieden habe, oder VC on Scale, wenn du so willst, mit einem Quant-VC, weil ich da meines Erachtens nach die größten Hebel habe. Also ich kann natürlich ein eigenes Unternehmen bauen, das ist was ganz Großartiges, dass das so viele mutige und großartige Geister da draußen machen. Aber ich kann vielleicht auch mit Kapitalallokation denjenigen helfen, quasi tolle Themen voranzutreiben, Themen, die uns als Gesellschaften weiterbringen, voranzutreiben. Und die Frage ist quasi auch, würden wir langfristig vielleicht themenspezifischere Fonds machen? Und das tun wir im Moment noch nicht. Wir sind ja sehr industrieagnostisch. Aber genau, ich glaube, Klimatech, ich würde mich fragen, wie kann ich die Meere von Plastik reinigen? Wie kann ich so Robots entwickeln, die sowas machen? Das würde mich wahrscheinlich begeistern. Foodtech finde ich auch unfassbar spannend. Ne? Also es ist ja so ein Bereich, der gar nicht so extrem im Zentrum steht, aber obwohl der so, so wichtig ist, hängt ja irgendwie mit Klima auch zusammen. Ne? Wenn du dich fragst, wie viel CO2-Ausstoß dadurch Landwirtschaft betrieben wird und wie kann ich da vielleicht einen Fußabdruck lassen, indem Lebensmittel anders hergestellt werden. Also ich glaube, da gibt es einige tolle Themen. Oh, aber gerade auch ein ganz, ganz tolles Thema gehört, da war ich auch ganz begeistert, und zwar mit künstlicher Intelligenz oder Technologie Sensoriken zu entwickeln, um Mülltrennung besser und effizienter zu gestalten. Das habe ich jetzt bei dem 10-Jährigen eines großen VC-Fonds auf einem Panel gehört von einem Gründer. Das fand ich ganz, ganz faszinierend. Also ich glaube, solche Themen würden mich interessieren.
Wow, ja, man merkt, gut, dass du VC machst, weil ich glaube, du hast gar nicht so breite Interessen, um nur deine Chips nur auf ein Blatt zu setzen. Ich glaube, das ist super, dass du jetzt als VC quasi eine Vogelperspektive einnehmen kannst. Super spannende Themen. Die nächste Frage, vielleicht hast du sie auch schon implizit beantwortet, aber ich würde dich gerne fragen, was motiviert dich am meisten? Was treibt dich an? Man könnte sagen Geld, es könnte sagen Erfolg, es könnte sagen externe Anerkennung, dass du vielleicht, Top 10 der erfolgreichsten Frauen in der Tech-Branche bist in Deutschland. Was ist es am ehesten?
Also du hast mir jetzt ja nur extrinsische Motivatoren gegeben, ja. Das muss ich jetzt als Verhaltensökonomin sagen. Das ist das Spannende. Genau, das Spannende an extrinsischen Motivatoren ist ja, dass sie quasi einen abnehmenden Grenznutzen haben. Also je mehr ich von Geld bekomme, umso weniger macht es mich glücklich ab irgendwie den 60.000, die jetzt wahrscheinlich inflationär etwas höher sein sollten. Oder je mehr ich an Anerkennung, also du hast so einen Peak, wenn du einmal Anerkennung hast und es ist so geile Anerkennung und dein Referenzpunkt geht dann automatisch nach oben, um in Kahneman und Tversky irgendwie zu bleiben. Und dann kriegst du das zweite und dritte Mal Anerkennung, bist du, ja okay, bin ich jetzt schon gewohnt, ist gar nicht mehr so geil. Ne? Wohingegen intrinsische Faktoren, und das würde ich auf jeden Fall sagen, sind diejenigen, die mich mehr bewegen, kontinuierlich Glücklichkeit kreieren können. Du kannst ja irgendwie das 50.000. Mal, Alex, mit deiner Frau irgendwie ein tiefgründiges irgendwie Gespräch geführt haben und das ist jedes Mal noch total spannend für dich. Ne? Und das heißt, das nimmt ja nicht ab mit der Anzahl an Gesprächen, die ihr habt. Und jetzt habe ich eine lange Ausführung gemacht für diese Rapid Question. Deswegen, ich würde sagen, was mich, aber auch unser ganzes Team motiviert, ist wirklich die Überzeugung, dass wir diversem Talent die Möglichkeit geben wollen, Unternehmen zu bauen. Dass wir nicht quasi jetzt irgendwie uns als Diversity Fund aufstellen, sondern dass wir glauben, dass eine logische Konsequenz von akkuraten Investmententscheidungen in diversere Gründerteams sein müssen. Also talentbasiert Kapital zu allokieren, muss zur Folge haben, dass wir diversere Gründerteams haben. Und diese diverseren Gründerteams können die sehr vielfältigen Herausforderungen unserer Gesellschaft viel besser lösen als ein homogener Pool an Entscheidern. Egal, ob das jetzt nur Frauen oder nur Männer, nur Schwarze oder nur Weiße sind, ne? Egal, wo zu viel Homogenität herrscht, können diverse Probleme immer nur bedingt gelöst werden. Und ich glaube, das ist etwas, was mich und unser ganzes Team und alle Bewerber, also wir wachsen ja auch gerade sehr, die zu uns kommen, halt total motiviert zu sagen, ja, da will ich irgendwie was bewegen und da will ich quasi auf eine multiplikative Art und Weise Nutzen stiften. Ne? Und ihr habt jetzt einen Sohn, hast du vorhin gesagt.
Ja.
Und quasi, aber wenn ihr jetzt irgendwie übermorgen eine Tochter kriegt, dass irgendwie nicht, wenn die beide mal irgendwie 18 und 19 sind, irgendwie die durch deinen dann schon groß gewordenen Podcast oder Unternehmen und was auch immer, Alex, du dir da noch vorstellst, irgendwie aufzubauen, sicherlich auch aufbauen wirst, mit dir spazieren und irgendwie beide die Frage gestellt kriegen, na, willst du mal Papas irgendwie Firma hier nehmen? Und nicht nur irgendwie der Junge von beiden. Ne? Also das ist quasi auch Wahrnehmung. Unternehmertum kann etwas Diverses sein und kann etwas sein, wo was Frauen so gut können wie Männer und so weiter und so fort. Dass das quasi in unserer Wahrnehmung sich etabliert.
Okay, Eva, jetzt stell dir mal vor, ich hätte einen Zauberstab und habe jetzt die Möglichkeit, eine Message von dir in den Kopf von 80 Millionen Deutschen zu senden. Was für eine Message würdest du in den Kopf der Leute senden?
Das ist natürlich eine super schwierige Frage, Alex, weil du hast ja gerade selbst schon festgestellt, ich habe viele Dinge, die mich begeistern und entsprechend auch viele Dinge, die ich wahrscheinlich gerne kommunizieren würde oder teilen würde. Um bei dem Thema Verhaltensökonomie zu bleiben und bei dem Thema Biases und inwiefern die teilweise negative Konsequenzen haben können, würde ich sagen, jeder, der irgendwie eine größere Entscheidung trifft, ja, für sich selbst, für seine Firma, für seinen Beruf, privat, in welcher Situation auch immer, seid euch darüber bewusst, dass wir alle dadurch, durch unsere Menschlichkeit bedingt quasi und unsere Psychologie bedingt, auf eine Art und Weise Biases haben, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und habt das einfach im Hinterkopf, wenn ihr diese Entscheidungen trefft, weil zum Beispiel das Thema Similarity Bias, ja, wir schwimmen lieber mit Fischen, die uns ähnlich sind, ja, das beeinflusst uns auf eine so große Art und Weise, dass wir manchmal übersehen, dass es da vielleicht auch andere Möglichkeiten, andere Fische, andere Bereiche gibt, die spannend sein können, die wir nicht im ersten Moment betrachten. Und quasi, ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, einfach nur die Awareness, dass wir eine gewisse Verzerrung haben, das hilft extrem, vielfältigere und oft auch bessere Entscheidungen zu treffen.
Nächste Frage. Was ist die beste Seite an Paderborn? Damit hast du nicht gerechnet.
Nein, Alex, oh Gott, die Paderborner da draußen. Ich bin da ja nur zugezogen. Ja? Also man nannte es auch Paderboring oder Alex Partyborn, ja?
Also, du hast also das ganze Spektrum abgedeckt, ja? Mit beiden.
Ich überlasse es den Hörern zu entscheiden, was zutreffend ist. Was ist die beste Seite an Paderborn? Puh, ja, ich finde die Uni tatsächlich, die hat viele gute Seiten. Da gab es echt ja, coole Lehrstühle, gerade im Bereich auch Informatik, die Spaß gemacht haben. Mir persönlich, ich glaube, so viel Party gab es da nicht. Also Partyborn ist jetzt vielleicht ein bisschen hergeholt. Genau, das würde ich sagen. Die Universität, ich habe nicht so viel Zeit außerhalb derer verbracht.
Okay, das finde ich gut, ja. Und die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle in diesem Podcast, ist, was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
Darf ich auch zwei sagen?
Ja, sehr gerne, klar.
Okay, ich finde, ein Ratschlag, der mich sehr, sehr weitergebracht hat, ist einfach machen. Das hat jemand zu mir gesagt, da war ich gerade dabei, du hast mich jetzt ja schon so ein bisschen analysiert, ne? Mir zu überlegen, werde ich jetzt, promoviere ich jetzt noch oder gehe ich zu einem der großen Tech-Firmen oder gründe ich oder gehe ich in ein Startup? Also das nennt sich auch übrigens Paradox of Choice, ja, oder Paradox, also ne, of Opportunities. Wenn du zu viele Optionen auf dem Tisch hast, die haben ja gerade viele Leute mit so einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund beruflich oft, dann eine Entscheidung zu treffen, kann extrem schwierig sein und du kannst im Nachgang das Gefühl haben, dass du dich falsch entschieden hast, weil es noch so viele andere da draußen gab an Möglichkeiten. Und einfach machen hat mich total weitergeholfen. Wirklich einfach reinspringen und zu sagen, okay, fuck, just do it. Und wir, nur wenn wir rausgehen und Feedback bekommen für unser Verhalten, für das, was wir machen, können wir lernen. Solange wir in unserem Kämmerchen sitzen und uns Gedanken darüber machen und uns vorstellen, wie eine Situation sein könnte, werden wir sie nie erleben und wir werden nie dieses Feedback bekommen. Das heißt, nur wenn wir machen, rausgehen und mutig sind, weil wir aus unserer Comfortzone rausgehen, nur dann kriegen wir eben dieses Feedback, nur dann wachsen wir. Und ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Wachstum. Ich glaube, das macht Menschen, und das ist ja psychologisch ja kein Geheimnis, hält sie jung, hält sie wach, hält uns kreativ. Das heißt, das wäre mein erster Rat. Mein zweiter Rat ist, den hat mir jemand gegeben, das war tatsächlich auf dem Burning Man, wenn ich das hier sagen darf. Take your time before making great decisions. Ja, also wirklich sich vor großen Entscheidungen Zeit nehmen, in sich gehen. Und das können einige Tage sein, das können einige Wochen sein, das können auch einige Monate sein. Und sich wirklich in diese Entscheidung setzen, in Anführungsstrichen. Und wirklich vorzustellen, ist das das, also, und das ist jetzt ein bisschen kontra, also ich weiß, dass das jetzt etwas gegensätzlich ist, diese zwei Tipps, ja. Einfach machen und nimm dir Zeit für große Entscheidungen. Aber je nach Entscheidung wirklich sich auch zu überlegen, hey, passt das gerade zu mir? Ist das das, wenn das eine Entscheidung ist, die quasi unumgänglich ist, will ich diese Entscheidung gehen? Und du siehst quasi an diesen zwei Tipps, dass es da, lass schon, genau, dass es da halt verschiedene Herangehensweisen gibt. Und ich würde aber sagen, situativ bedingt kann jede dieser Entscheidungen für dich richtig sein.
Eva, vielen Dank für diese Einblicke. Also du bist die erste, VC-Gründerin, die wir im Podcast hatten. Sonst haben wir immer nur Startup-Gründer. Und ich muss sagen, ich finde, das war so interessant, was du gesagt hast. Auch die Herangehensweise, die ihr habt, die Beobachtung, die ihr gemacht habt und auch den Weg, den ihr als Company geht. Vielen Dank und viel Erfolg für euren Weg mit Morpheus.
Vielen Dank dir, Alex. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich bleibe weiterhin spannende Listenerin deiner Podcasts. Oh Gott, das kann man gar nicht so sagen. Ne?
Doch, ich glaube, genau. Da freue ich mich drüber. Ja, von daher vielen Dank und ja, vielleicht sprechen wir uns ja bald mal wieder.
Alles klar, Alex. Danke dir. Schönen Abend.